Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Sie wissen ja, liebe Hörer, diese Sendungen Unter Freunden sind immer am Sonntag. So auch heute. Heute ist Sonntag und heute ist Totensonntag. Und das ist auch unser Thema. Wir sprechen über den Totensonntag. Und dazu habe ich einen Gast, den ich zunächst einmal ganz herzlich begrüße. Ich spreche mit Dr. David Berger. Hallo, guten Morgen, David.
Hallo, lieber Bernhard.
Du bist jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Du hast es studiert und du warst auch im Vatikan, ja?
Ja, das ist richtig. Also ich habe Philosophie und Theologie studiert, habe auch die akademischen Grad erworben, mich in Theologie habilitiert. Mein Schwerpunkt liegt jetzt nicht auf dem Totensonntag, dass das nicht so klingt, als ob ich Totensonntag studiert hätte. Aber wenn man Philosophie und Theologie studiert, in beiden Bereichen spielt die Frage nach dem Tod eine zentrale Rolle. Zum einen in der Philosophie, in der Anthropologie, der Conditio Humana, das menschliche Dasein ist ja unausweichlich mit der Existenz des Todes verbunden. Und dann auch in der Theologie auf vielfältige Weise, wobei sich an das Thema Tod natürlich auch ewiges Leben anschließt und so weiter.
Also du hast es studiert, du hast Philosophie studiert und dann wirst du es ja wissen. Philosophieren heißt sterben, lernen. Das hat Sokrates gesagt.
Ja.
Steht nicht in der Bibel.
Nein, aber da ist natürlich etwas dran. Weil das Memento Mori, denke daran, dass du sterben wirst, fordert uns geradezu dazu auf, Memento Vivere, denke daran, dass du leben sollst. Und für mich ist Philosophie ja im Unterschied zu Sokrates ganz stark Lebensphilosophie. Das ist ja auch das, was uns berührt. Ohne Logik könnten wir überhaupt nicht miteinander sprechen. Sozusagen den ersten Bereich der Philosophie abzudecken. Ohne die Lehre vom Menschen, die Psychologie ist da ein Kind der Philosophie. Und ohne die Metaphysik, die tiefsten Gründe unseres Daseins, was macht Sein aus, was macht unser Wesen aus, überhaupt nicht erfassen. Und deswegen hat Philosophie natürlich immer auch mit dem Tod zu tun. Und du hast gerade Sokrates erwähnt. Wir haben ja in den Berichten von Platon über den Tod des Sokrates eine ganz interessante Geschichte, die unser Thema auch berührt. Als die Schüler von Sokrates um ihn herum sitzen, Platon beschreibt das sehr ausführlich. Er war ja ein Schüler des Sokrates. Sokrates hat, weil er angeblich die Jugend verdirbt, von den Regierenden den Schierlingsbecher zugeteilt bekommen. Das heißt, er soll dieses Gift trinken, um sich hinzurichten, praktisch im Auftrag der staatlichen Autoritäten. Und das sagen seine Schüler zu ihm. Platon beschreibt das sehr anschaulich. Sagen zu ihm, ja, wie kannst du so ruhig sein? Du sitzt da, du lächelst und du weißt, du bist in ein paar Stunden tot, wenn das Gift wirkt. Und dann sagt Sokrates, ja, habt ihr vergessen, dass die Seele des Menschen unsterblich ist? Das ist eines der ersten Dokumente, die wir über die Unsterblichkeit der Seele haben. Und wenn wir über Tod sprechen, ist natürlich die Unsterblichkeit der Seele unausweichlich mit dem Thema Tod verbunden.
Ja, und Sokrates hatte auch schon ein gewisses Alter erreicht.
Ob das deswegen das Sterben leichter macht, mag sein, aber ich glaube für uns alle, und ich habe selber Sterbende begleitet, bin ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, aber ich glaube für uns alle bedeutet das Sterben dennoch einen schmerzlichen Prozess, weil unsere Seele eben gewohnt ist, im Körper zu Hause zu sein und uns der Überlebenswille sozusagen ganz tief in die Genetik gelegt ist.
Ich habe mal bei Roger Scruton etwas gelesen, der hat so ketzerische Schriften geschrieben. Da geht es unter anderem darum, welche Tiere wir haben sollten und welche nicht und dass unsere Vorliebe zu Katzen eigentlich ganz fragwürdig ist. Er bevorzugt Pferde und Hunde. Und da gibt es auch ein Kapitel, das heißt rechtzeitig sterben. Das hat mir gar nicht gefallen. Da habe ich gedacht, so. Aber er hat einen Punkt. Er hat gesagt, es gibt Karrieren, da kennt er sich aus bei den alten Griechen. Da wäre es besser gewesen, wenn jemand rechtzeitig gestorben wäre. Und viele sind ja auch gestorben, zum Beispiel in Schlachten. Das war für die dann ein Tod, den sie geradezu herbeigesehnt haben. Sie hatten keine Angst vor dem Tod, sondern die haben das als Erfüllung gesehen. Kannst du das nachvollziehen?
Naja, das erinnert mich in erschütternder Weise ein bisschen an Aufnahmen, die wir aus den Palästinensergebieten kennen, wo Mütter ganz froh sind, dass sie möglichst viele Kinder haben, dass möglichst viele Kinder im Kampf gegen Israel sterben können. Also ich habe mit dieser Mentalität etwas Bedenken. Mir ist da die christliche Einbettung des Todes näher, aber das hängt natürlich mit meiner Sozialisation zusammen. Das heißt, hätte ich Kinder, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich froh wäre, dass die jetzt zum Beispiel möglichst rasch in den Ukraine-Krieg ziehen, um dort für das märzische Vaterland zu sterben.
Ja, das könnte ja sogar der Fall werden. Ja, wie ist denn das christliche Weltbild? Ist es so, dass wir dann ewig leben, dass die Seele ewig lebt, so wie Sokrates, der ja noch nicht katholisch war, das gesagt hat?
Die Existenz der Seele ist zunächst etwas, was bis in die moderne Philosophie hinein als festes Faktum gilt. Die Existenz der Seele zu leugnen in dem Sinne, dass sie unsterblich ist, beginnt erst mit dem Absturz in den Materialismus in der modernen Philosophie. In der antiken Philosophie spielt der Materialismus, dieses Elend des Materialismus, kaum eine Rolle. Das übernimmt das Christentum also von der hellenistischen Philosophie. In der Bibel kommt das Wort Seele überhaupt nicht vor. Jetzt werden viele sagen, ja doch, es gibt zum Beispiel die Stelle, wo Jesus sagt, was hilft es euch, wenn ihr alle Güter der Welt gewinnt, aber eure Seele verliert? Das liegt an der Übersetzung des Hieronymus, der die griechische Bibel, das griechische Neue Testament, ins Vulgärlatein übersetzt hat, die Vulgata sozusagen. Und da ist das Wort Leben aus dem Hebräischen oder aus dem Griechischen, was in der Bibel vorkommt, für Seele, mit Seele übersetzt worden. Aber da sieht man, dass da schon eine Bedeutungsverschiebung stattfindet aus der jüdischen Welt hinein in die hellenistische Welt. Aber das ist eine Verschiebung, die durchaus dem Sinn gerecht wird. So, jetzt zur Frage Tod, ewiges Leben im Christentum. Interessant ist, dass das Christentum davon ausgeht, dass als Gott den Menschen geschaffen hat im Paradies, dass die eben noch in der Unschuld gelebt haben und dass Gott ihnen eine besondere präternaturale Gabe gegeben hat. Das heißt, das ist nicht übernatürlich, sondern es ist neben der Natur. Eigentlich von der menschlichen Konstitution ist der Mensch sterblich, weil der Geist mit der Materie verbunden ist und die Materie vergänglich ist. Und der Mensch ist nicht absolut notwendig, sondern er könnte auch nicht sein. Das zeigt sich eben in der Schöpfung. Also von Natur aus ist der Mensch eigentlich sterblich, erschaffen von Gott, aber Gott hat den ersten Menschen eine besondere Gunst erwiesen. Er hat nämlich gesagt, ich schenke euch, dass ihr nicht sterben müsst. Dann ist der schlimme Sündenfall passiert und durch die Sünde kam der Tod in die Welt, sagt Paulus. Das heißt, sie haben dieses besondere Gnadengeschenk Gottes verloren und seitdem ist der Tod als Strafe für die Sünde, die zwar durch die Taufe aufgehoben ist, aber trotzdem bleibt der Tod bestehen, aber er hat seinen Schrecken verloren durch die Erlösungstat Christi. Aber da können wir vielleicht auch noch detaillierter auf einzelne
Punkte. Das kommt dann später. Erst kommt die Vertreibung aus dem Paradies und dann kommt Jesus am Kreuz. Das hast du alles studiert und das kannst du auch sehr gut erklären. Du hast übrigens auch einen Blog, der so heißt, Philosophia Perennis. Das sollten wir vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen. Nur mal kurz zwischendurch. Wie lange gibt es den schon?
Das werden jetzt im nächsten Jahr 10 Jahre. Das heißt, es war einer der ersten alternativen Blogs. Ich wollte den gar nicht so groß machen, sondern tatsächlich gab es schon damals eine Facebook-Sperrung. Ich habe sehr viel auf Facebook gemacht, habe damals vor allem für Tichys Einblick gearbeitet und für die Huffington Post, aber zum Teil auch Gastbeiträge für die Zeit geschrieben, für die Junge Freiheit, also sehr verschiedene Zeitungen, weil ich immer bemüht war, schubladenfrei zu sein und mich nicht in irgendeine Schublade stecken zu lassen. Ja, das ist eigentlich vielfältig, aber schon wenn man mit den Falschen redet, trägt man den Vorwurf, ein Nazi zu sein. Aber das will nichts bedeuten.
Aber Jesus hätte mit allen geredet.
Ja, und er hat gerade mit Aussätzigen Kontakt gehabt und das ist auch zum Vorbild geworden für, das sage ich jetzt auch im Hinblick auf ein aktuelles Thema, der heilige Karl Paromäus war Erzbischof von Mailand. Als dort die Pest ausgebrochen ist, hat er nicht die Kirche zugeschlossen und hat einen Mundschutz aufgesetzt, sondern er ist zu den Pestkranken unter Todesgefahr gegangen, hat ihnen die Sakramente gespendet, die Kommunion gereicht, die heilige Messe gefeiert. Alle Zuhörer wissen jetzt, worauf ich anspiele.
Ja, auf Camus. Ja, okay. Warum heißt es eigentlich Philosophia Perennis?
Also Philosophia Perennis habe ich gegründet, weil ich auf Facebook gesperrt war und habe gedacht, dann mach dein eigenes Ding. Innerhalb kürzester Zeit habe ich sehr viele Leser gehabt. Bei mir war der Gedanke vorhanden, versuche das, was derzeit passiert, was aktuell passiert, versuch das aus der Perspektive, in der du zu Hause bist, nämlich der Philosophie, die sich durch die Jahrhunderte zieht, zu erklären. Und Philosophia Perennis bedeutet eben der Gedanke, dass sich durch die Weltanschauungen des jüdisch-christlichen Abendlandes ein roter Faden zieht. Ein roter Faden mit bestimmten Dingen, die unterschiedlich interpretiert werden. Aber es gibt bestimmte Leitmotive, die grundsätzlich feststehen. Zum Beispiel die Würde der menschlichen Person, das Naturrecht, dass das Wesen des Menschen unveränderlich bleibt, unabhängig davon, welche Haarfarbe er sich anlegt, welche Klamotten er trägt.
Ja, das ist die Gottesgerechtigkeit. Also vor Gott sind insofern alle gerecht behandelt, weil sie alle Geschöpfe Gottes sind.
Ja, und Ebenbilder Gottes. Von daher haben sie auch eine besondere Würde, die unverlierbar ist. Mhm. Das heißt, die auch unverlierbar ist, wenn sie alt werden.
Und sogar, wenn sie sündig werden.
Und wenn sie sündig werden, das heißt, in die Sünde fallen. Ja, wir kennen ja das Gleichnis, dass der gute Hirte die Schafherde mit den lauter tugendhaften Schafen alleine lässt, um das verlorene Schaf zu suchen und es nach Hause zu bringen. Und dass Gott über den einen Sünder, der zurückkehrt, mehr Freude hat als für die vielen Gerechten. Da würden sich jetzt natürlich die frommen Kirchgänger, die sich mal alles halt ein bisschen ärgern, dass Gott sich über den besonders freut. Ach, das ist das Spezifikum des Christentums im Unterschied auch zu unserer modernen Politik. Die verzeiht nichts, die vergibt nichts, sondern wir wissen, gerade bei den Linken, wenn ich vor den Linken in die Knie gehe und bereue, dass die dann einen erst recht runterdrehen, dass sie einen erst recht zerstören.
Das liegt daran, dass die sogenannten zivilisatorischen Errungenschaften gerade durch diejenigen, die sich Zivilgesellschaft nennen, abgebaut worden sind. Ja. Und zu diesen zivilisatorischen Errungenschaften gehört auch die Möglichkeit der Vergebung und der Verjährung, dass man wieder weitermachen kann. Bei den Griechen konnte man wieder weitermachen. Wenn das Scherbengericht einen verurteilt hatte, dann war man wie auf der Reservebank, dann musste man pausieren, durfte aber nachher wieder weitermachen. Und die Unverzeihlichkeit, die ist gerade dadurch gekommen, dass diese Vorwürfe so pauschal und so übergroß sind. Und es werden dann sexuelle Verfehlungen einem vorgeworfen, die 40 Jahre zurückliegen. Und da ist etwas eingetreten, dass gerade diejenigen, die sich Zivilgesellschaft nennen, diese zivilisatorische Errungenschaft wieder abgebaut haben. Diese zivilisatorische Errungenschaft, die ich jetzt so genannt habe, die hat eigentlich christlichen Ursprung.
Ja, und die hat auch eine praktische Funktion, sage ich mal. Eine funktionierende Gesellschaft kommt nur dann zustande, wenn sie vergeben kann.
Ja.
Sie den Neuanfang ermöglicht.
Dann kann man auch Fehler machen.
Ja, natürlich, weil das ist menschlich, dass wir fehlen. Aber entscheidend ist dann, wenn jemand den Fehler gemacht hat, ihm das Tor zur Besserung zu eröffnen, das Tor zur Reue, zur Buße zu eröffnen, einen Neuanfang zu ermöglichen und dadurch der Gesellschaft unglaublich nützlich zu sein, hilfreich zu sein. Und jeder, der vergibt, vergibt sich auch selber. Der nicht vergeben können, Rachegelüste zerstören auch den, der die Rachegelüste hat und schaden der Gesellschaft. Mhm. Ganz interessant ist es, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat die bekannte Schriftstellerin Gertrud von Lefort, die zur inneren Emigration gehört hat, zahlreiche Novellen geschrieben, zum Beispiel Die Jungfrau vom Barbie, die letzte am Schafott. Und da geht es immer um das große Thema der Vergebung. Und ihre Überzeugung war, dass Frieden nur dann entstehen kann, echter Frieden, wenn wir vergeben können. Und das ist häufig das Schlimme, was sich durch alle politischen Richtungen zieht. Die Sache, ich werde niemals vergeben. Das erleben wir auch bei Corona. Ich weiß, dass es leicht gesagt ist, weil ich habe keinen nahestehenden Menschen verloren in dieser Zeit. Und so, dass Menschen sagen, ich werde da niemals vergeben. Ich glaube, auch wenn er sich damit rausreden wollte, hat Jens Spahn das eher getroffen mit seiner Devise, wir werden uns viel zu vergeben haben. Dass der trotzdem vor Gericht gestellt werden muss, ist eine andere Sache.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit an Jens Spahn gedacht, während du geredet hast, sind meine Gedanken so ein bisschen auf Reisen gegangen. Und ich habe auch an Südafrika gedacht, an Truth and Reconciliation. Ja. Ging darum, dass man die Wahrheit zunächst mal braucht und die Vergebung, die dann stattfindet, die ist nicht garantiert. Die Vergebung kann passieren, muss aber nicht passieren. Also der Vorgang war so, zunächst mal kam die Wahrheit auf den Tisch. Und dann konnten die Beteiligten entscheiden, ob sie ihm unter welchen Bedingungen vergeben wollen für das, was er angerichtet hat. Ja. Das war ein eindrucksvolles Projekt. Da habe ich mir große Hoffnungen gemacht. Ich bin besorgt um die Entwicklung in Südafrika jetzt gerade. Aber ich war gerade zufällig in Südafrika, als es noch ganz aktuell war. Und ich hatte das Gespür, dass da was los ist, dass da was in der Luft liegt.
Ja, wenn sich natürlich jetzt das Schicksal weißer Bauern dort anschaut, das sieht nicht nach Vergebung aus. Und gerade das schädigt ja wieder die Gesellschaft, weil wenn sie die alle umbringen und ihre Landgüter verwüsten, ist der Gesellschaft in keiner Weise gedient. Ich möchte jetzt keinem eine Vorschrift machen, du musst vergeben. Das finde ich am Katholizismus so großartig. Wir haben ja das Sakrament der Beichte. Mhm. Das heißt, tatsächlich setzt das natürlich voraus, dass ich erstmal alles klar auf den Tisch lege, dass ich klar Tisch mache, dass ich das bereue.
Also die Wahrheit ist Voraussetzung.
Natürlich. Ja. Das ist ganz wichtig, die Voraussetzung. Ich lege alles auf den Tisch vor Gott. Ich bereue es. Und ich habe dann die Zusage im Unterschied zu menschlichen Prozessen, dass mir es auch vergeben wird. In dem Psalmen steht der schöne Vers, der später in der Liturgie, in dem Bußakt vor der Messe eingegangen ist, das Asperges, wo der Priester die Gläubigen mit Weihwasser besprengt. Da heißt es, und wären eure Sünden rot wie Blut, ich würde sie reinwaschen, dass sie weißer sind als Schnee. Also das ist, wie gesagt, so ein Urgedanke des Christentums, dass jede Sünde von Gott vergeben werden kann. Aber das ist natürlich trotzdem mit der Reue des Menschen verbunden und es bleibt die Sühne, die Aufarbeitung danach, auch das Bedürfnis, Fehler, die man gemacht hat, wieder gut zu machen. Und da sind wir schon bei einem interessanten Punkt, der uns wieder zu Tod und ewigem Leben führt.
Eben, ich habe auch schon daran gedacht, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, aber du bringst uns wieder auf den rechten Weg zurück.
Sozusagen. Meine Aufgabe als Theologe.
Ja, okay. Ja. Wie kommen wir von der Vergebung wieder zurück zum Tod?
Ja.
Oder zum Leben?
Die Frage ist ja, was passiert im Tod des Menschen? Also der Tod als Strafe für die Sünde des Menschen bleibt, so wie auch die Begehrlichkeit und der Zunder der Sünde. Und welche Vorstellung hat sozusagen das Christentum, was passiert dann in diesem Augenblick? Wenn der Tod eintritt, trennt sich die Seele von dem Körper. Dass der Körper dann verfällt, zu Staub verfällt, wie es so schön heißt in der Beerdigungszeremonie, ist ein fester Bestandteil, der gar nicht geleugnet wird. Und dann ist da die unsterbliche Seele, die nach Ansicht der katholischen Lehre und auch der evangelischen, also das ist generell christliches Gemeingut seit den Kirchenvätern, tritt die Seele in einem besonderen Gericht direkt vor das Antlitz Gottes. Und sie hat sich praktisch vorher schon verurteilt. Das heißt, in dem Augenblick des Todes hört die Zeit ja auf und die Ewigkeit beginnt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr zu bereuen und auch nicht mehr der Vergebung.
Aha. Das heißt, der Tod setzt eine Grenze insofern, weil das Spiel, wenn ich es mal als Spiel bezeichne, von Vergebung und Sühne nicht mehr weitergespielt werden kann. Wenn man stirbt, sollte man mit dem Spiel abgeschlossen haben.
Ja, weil dieses Nacheinander von Fehlen, von Sünde und Vergebung setzt ja ein Nacheinander voraus, einen zeitlichen Ablauf. Mhm. Aber wenn die Zeit aufhört, weil sie mit der Materie verbunden ist, die Zeit, und die Ewigkeit beginnt, hört das Nacheinander auf, dieser permanente Wechsel von der Potenz in den Akt. Und dadurch wird das sozusagen verfestigt, was sich da abgespielt hat. Aber es gibt auch im Christentum noch eine Theorie, die von vielen Kirchenlehrern vertreten wird. Das heißt, im Augenblick des Todes läuft vor uns nochmal unser ganzes Leben ab. Und das berichten auch Nahtoderfahrungen. Ich habe nochmal mein ganzes Leben innerhalb kürzester Zeit.
Und das kennt man aus der Literatur.
Genau. Später haben das die Nahtoderfahrungen, die Berichte darüber bestätigt, was wir schon bei Kirchenvätern im 5. und 6. Jahrhundert lesen, ohne dass es da Forschung zu Nahtod gab. Aber eben trotzdem Erfahrungsberichte von Menschen. Da läuft nochmal das ganze Leben ab und da haben wir noch die Chance, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Das heißt, selbst der schwerste Sünder kann im Augenblick des Todes,
wo es einen Schnelldurchlauf gibt,
ja, noch umkehren. Ein Beispiel dafür, dass das nicht so abgehoben ist, ist die Kreuzigungsszene, wie sie uns im Evangelium beschrieben wird. Im Sterben Jesus und neben ihm sind die zwei Schächer gekreuzigt. Einer der Schächer wendet sich von Christus ab und der andere in diesem Augenblick bekennt sich zu Christus. Und Christus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein, obwohl das ein Schwerverbrecher war. Das heißt, bis zum Augenblick der Zeit ist noch diese Möglichkeit der Bekehrung gegeben. Eigentlich eine unglaublich großartige Liebe zu Menschen, die da gegeben ist, und in dem, dass man noch diese letzte Chance einräumt.
Eine letzte Chance sozusagen.
Aber die Freiheit des Menschen bleibt bestehen. Er kann sich auch in diesem Augenblick gegen Gott entscheiden. Und das ist das Mysterium des Bösen. Warum entscheidet sich jemand in diesem Augenblick gegen den, der ihn erschaffen hat und der ihm ewige Seligkeit verleiht? Das ist eines der großen Rätsel, das Mysterium des Bösen, das auch Theologen nicht klären können am Ende.
Ja, aber nun haben wir es ja mit dieser letzten Möglichkeit, nochmal umzukehren oder nochmal reinen Tisch zu machen sozusagen, haben wir es ja erreicht, dass wir eine Situation haben, wo man sagen kann, der Tod hat seinen Schrecken verloren.
Ja.
Das ist ja auch in der Bibel, es gibt so Stellen, Tod, wo ist dein Stachel? Es gibt bei Bach Stellen, wo er sich den Tod herbeisehnt.
Der Tod, der seinen Schrecken verliert, das gilt natürlich schon für die lange Zeit vor dem Tod, lange oder kurze Zeit. Das heißt, es kann auch jungen Menschen passieren, dass sie sterben. Aber das Bewusstsein vom Tod, das Memento Mori, das im Mittelalter eine ganz eigene Kultur geprägt hat, und dieses Wissen um das ewige Leben, das relativiert zum einen unser irdisches Leben. Auf der einen Seite, Feuerbach hätte das ein Vertrösten genannt. Ihr werdet vertröstet und kümmert euch nicht um die weltlichen Dinge. Aber so ist das nicht. Es relativiert das, was mit uns passiert. Wir können das leichter annehmen, weil wir wissen, das menschliche Leben ist ein Tal der Tränen und auch ein Tal der Freuden. Um mal das Salve Regina, diesen Gesang zu Maria zu zitieren. Und auf der anderen Seite kommt noch dazu, dass wir uns sagen, das Wissen um die Sterblichkeit führt eigentlich dazu, dass wir die Zeit voll ausschöpfen. Das Memento Mori führt zu einem Memento Vivere, wie wir es vorhin schon erwähnt hatten. Das heißt, dass wir uns sagen, weil wir wissen, dass wir sterblich sind, schöpfen wir die Zeit aus, kommen wir zum Carpe Diem, wir pflücken den Tag. Wir wissen, jede Minute ist kostbar und ist nicht zurückholbar und deswegen genießen wir sie, auch freuen uns an dieser Minute. Deswegen die Vorstellung, dass wenn Menschen an den Tod erinnert werden, dadurch depressiv werden, ist überhaupt nicht der Fall, sondern es lehrt sie, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen, zu genießen. Der Genuss hängt damit zusammen und ich kann doch eher genießen, wenn ich weiß, dass das hier endet irgendwann und der vollendete Genuss steht noch aus, als wenn ich in einer Hetze bin und sagt, die Zeit ist hier begrenzt, ich muss jetzt alles unbedingt ausnutzen und machen. Das ist ja was Schlimmeres, gibt es ja nicht, als unter dem Stress zu stehen, zu genießen und hedonistisch zu sein.
Aha.
Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor und deswegen hilft uns der Tod schon oder das Bewusstsein, um den Tod besser zu leben. Und der Umgang mit Sterbenden hilft uns zu sterben. Das ist eine ganz persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Vor 7 Jahren ist meine Großmutter gestorben, zu der ich ein praktisch mütterliches Verhältnis, also sie hatte ein mütterliches Verhältnis zu mir. Und ich hatte ihr versprochen, dass sie zu Hause sterben kann. Und als sie dann im Sterben lag, hat meine Mutter mich angerufen. Das hat dann noch mehrere Monate gedauert, dass sie nicht ins Pflegeheim musste. Wir haben sie dann gepflegt. Sie war 100 Jahre alt und sehr fromm. Der Priester ist jeden Tag gekommen, hat ihr die heilige Kommunion gebracht, dann die letzte Ölung gespendet. Ihr Bett musste so stehen, dass sie immer aufs Kreuz schauen konnte. Sie hat immer den Rosenkranz in Händen gehalten und ist mit einem Lächeln gestorben, diese Frau. Das hat mir natürlich geholfen, selber zu dem Tod nochmal ein sehr persönliches Verhältnis zu ihrem Tod. Das Abschied nehmen war sehr leicht dann für mich, aber auch zu meinem eigenen Tod nochmal ein neues Verhältnis zu gewinnen, das mir die Angst vor dem Unbestimmten teilweise genommen hat. Ich möchte nicht sagen, dass das ganz vorbei ist, das wäre eine Lüge.
Weil wir können uns diese Ewigkeit nicht vorstellen.
Ja.
Wir sind gefangen in der Vorstellung von der Zeit.
Raum und Zeit, beides. Wenn die Leute sagen, ja, wo soll denn der Himmel sein? Das ist natürlich kein Ort in unserem Sinne. Das ist eben die Bezeichnung Himmel. Die regt natürlich dazu an, zu denken, dass wir oberhalb der Sterne. Und wie oft habe ich mit jungen Leuten, die eben überhaupt nicht religiös sozialisiert sind, die Diskussion gehabt, dass sie gesagt haben, wenn es Gott gibt im Himmel, müssten doch die Weltraumfahrer den längst erkannt haben und so weiter. Also das ist verständlich, dass so argumentiert wird, weil wir eben nicht anders können, als in Raum und Zeit zu leben und ein Stück weit auch zu denken. Aber wenn wir über Ewigkeit nachdenken und uns bewusst ist, dass es die Ewigkeit geben muss als dauernder Augenblick, sonst könnte es die Zeit nicht geben, dann bekommen wir ein neues Verhältnis dazu und können das gut verstehen, die Unsterblichkeit der Seele. Ewig ist sie ja nicht.
Ja, aber dennoch ist nun wirklich der Totensonntag nicht gerade ein Tag des Jubelns und der Freude. Es ist schon so, dass es eher was Bedenkliches ja, was Trauriges hat.
Ich glaube, das liegt an der Konstruktion des Totensonntags. Der Totensonntag ist ja noch nicht so alt, sondern ist 1816 von König Friedrich Wilhelm von Preußen offiziell eingeführt worden. Mhm. Die Geschichtskundigen werden jetzt wissen, was kurz vorher war. Die Befreiungskriege gegen Napoleon 1813 bis 15 und 16 wird dann dieser Totensonntag eingeführt als Gedenktag an die gefallenen Helden dieses Befreiungskrieges gegen Napoleon. Und wir wissen ja, dass Protestantismus und Königtum in Preußen eng verbunden waren, sodass dieser eigentlich staatliche Gedenktag dann zum Ewigkeitssonntag in der evangelischen Kirche geworden ist.
Ach so.
Allerdings mit der Vorstellung, eigentlich können wir für die Verstorbenen gar nicht richtig beten, weil im Unterschied zu der katholischen Kirche, wo es ein Fegefeuer gibt, das heißt ein Durchgangszustand für die Seele, die noch nicht ganz rein ist, die dann vorbereitet wird auf die himmlische Herrlichkeit, hat Luther ja das Fegefeuer abgestritten und auch die Ablässe für die Verstorbenen, für die im Fegefeuer befindlichen, hat er ja abgelehnt aufgrund seiner schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat. Und ich glaube, die Traurigkeit des Totensonntags rührt auch von seiner protestantischen Verfassung. Die Protestanten mögen mir das jetzt verzeihen, wenn ich das so sage, als Katholik, der immer überzeugt war, dass katholisch sein auch mit glücklich sein und Lebensgenuss zusammenhängt. Mhm. Aber dieses Ernste des Protestantischen, wir lesen die Namen der Verstorbenen vor und zünden dann halt eine Kerze an. Das ist doch im Vergleich zu dem katholischen Bonbon, zu dem Allerseelenfest, dem Allerheiligenfest, das wir am 1. November und am 2. November gefeiert haben, nochmal etwas ganz anderes. Der Allerheiligentag in der katholischen Kirche, die katholische Kirche kennt den Totensonntag nicht, auch wenn es ein staatlicher Feiertag ist, aber es ist ein protestantischer staatlicher Feiertag, feiert am 1. November Allerheiligen und zwar schon lange. Seit dem Zeitpunkt, als, das muss Bonifatius gewesen sein, als der 610, im Jahr 610 schon das Pantheon in Rom, das vielen Göttern geweiht war, der Jungfrau Maria und allen Heiligen gewidmet hat. Und da hat man begonnen, dann für die alle Heiligen ein eigenes Fest zu machen, die sozusagen schon im Himmel sind, aber noch eine Verbindung mit uns haben, die Fürsprache bei Gott für uns einlegen. Das heißt, da ist noch immer eine Verbindung da. Und kurz danach hat man im Jahr 1000 das Allerseelenfest eingeführt, was dem Totensonntag ungefähr entsprechen würde, wo die Katholiken auf die Gräber gehen, Kerzen aufstellen, Blumen und für ihre Verstorbenen beten, in der Vorstellung, dass sich da noch etwas verändern kann. Dass es die Verstorbenen sind, die noch im Fegefeuer sind und noch sühnen müssen für die Sühne, die sie für ihre Sünden nicht getan haben oder für die lässlichen Sünden, die sie nicht ganz von Gott getrennt haben.
Und die letzte Chance nicht genutzt haben.
Ja, oder die letzte Chance genutzt haben, aber noch keine Sühne geleistet. Mhm. Wenn ich sozusagen mein ganzes Leben Mist gebaut habe, in schwerer Sünde gelebt habe, das heißt auch die Freundschaft mit Gott zerstört habe in diesem Leben, mich dann aber zu Gott hinwende und diese Freundschaft erneuere, dann bleibt ja noch unglaublich vieles trotzdem wieder gut zu machen. Das ist mir zwar vergeben, aber ich habe trotzdem von Natur aus das Bedürfnis, Sühne zu leisten für das, was ich getan habe. Und da besteht dann die Chance der Sühneleistung in dem, was man im Deutschen Fegefeuer nennt, im Lateinischen übrigens viel schöner Purgatorium, der Reinigungsort, der auch manchmal in der antiken Literatur als Bad verstanden wird, wo wir uns endgültig reinigen, weil um Gott zu schauen, wie das der Himmel beschrieben wird, muss die Seele absolut rein sein, sonst würde sie zerfallen, wenn sie Gott anschauen würde, in seiner Allmacht, in seiner Größe. Das absolute Sein und das relative Sein steht ihm gegenüber. Und das ist der Gedanke dieses Purgatoriums und des Reinigungsortes. Und auch die Idee, wir können praktisch helfen, diesen Seelen Sühne zu leisten, indem wir in ihrem Namen für sie beten, für sie Opfer bringen und so weiter. Also auch ein großer Gedanke
also
der Solidarität.
Stellvertretend kann man das machen. Man
kann
stellvertretend werden, so wie Jesus das ja auch gemacht hat.
Genau, das ist richtig. Jetzt wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Der Sühnegedanke mit Christus am Kreuz, der wird dann praktisch übertragen und der Mensch wird hineingenommen in das Erlösungswerk Christi, weil Jesus ja die menschliche Natur als Gott angenommen hat.
Also habe ich das richtig verstanden, diese Traurigkeit und diese Trübsinnigkeit, die wir mit dem Totensonntag verbinden, ist eigentlich neu.
Die ist neu.
Die ist neu. Vergleichsweise neu.
Ist eine typisch preußische Idee. Mhm. Die Preußenfreunde unter den Zuhörern mögen mir das jetzt nicht verzeihen, dass ich das sage. Aber das strenge Preußische, dazu passt natürlich dieses Kriegergedenken, mhm. dieses Namen vorlesen, das sind vor allem die Kriegsgefallenen, an die gedacht wird. Dann, wenn ich mir die Bayern dazu anschaue, die Habsburger haben ja auch eine Beerdigungszeremonie. Wien ist ja bekannt für seinen Umgang mit dem Tod. Aber das sieht in Wien ganz anders aus. Aber auch in den katholischen Ländern, wir wissen, dass zum Beispiel in vielen lateinamerikanischen Ländern die Katholiken auf den Gräbern an alle Seelen, die machen da Brotzeit, die bringen Getränke mit, die essen da und es ist fast wie das antike Totenmahl, das da gefeiert wird. Es hat nichts Trauriges, es hat etwas Freudiges, was natürlich für uns häufig schwer verständlich ist, wo wir sagen, mein Gott, die hampeln da auf den Gräbern rum und essen und sitzen da und lachen. Ja. Aber eigentlich ist das viel christlicher gedacht im Hinblick auf die Auferstehung, auf die Hoffnung, die wir haben, auf das ewige Leben.
Ich will mal eine Anekdote erzählen von Moderatoren. Ich hoffe, dass ich das richtig hinkriege. Es kommt nämlich darauf an, wie man die erzählt. Die habe ich vom NDR. Obwohl der NDR nicht einer von den Sendern ist, die diese Schubidu-mäßige gute Laune ewig aufgekratzt und aufgedreht haben, wie es diese Privatsender hatten, die damals aus dem Boden schossen. Aus dieser Zeit stammt diese Anekdote. Aber der NDR war auch nicht frei davon und der arme Moderator, der hat angefangen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer. Ich begrüße Sie zu unserem Sender der guten Laune und bringe Sie sicher und fröhlich durch den Sonntag. Wir haben heute Sonntag, den 23. Totensonntag. Wir hören die Übertragung einer Messe. Also der arme Kerl musste dann so einen Kippschalter umlegen und musste von seinem Gute-Laune-Ton umsteigen auf diesen Trauerton. Aber dieser Trauerton, der ist eigentlich neu.
Ja, dieser Trauerton wird ja noch unterstrichen bei uns durch die Gesetzeslage, dass Musik- und Tanzveranstaltungen an dem Tag verboten sind. Deswegen, wenn jetzt immer wieder der Widerstand von Clubs und Diskotheken in Berlin besonders erhoben wird und wird gesagt, wir wollen da auch aufmachen, dann stößt er auf Unverständnis und es wird häufig so getan, als sei das höchste Christenpflicht, an diesem Tag nur den Kopf hängen zu lassen. Aber in Wirklichkeit hätte die katholische Theologie mit ihrem Verständnis vom Tod und Auferstehung und Leben vermutlich überhaupt kein Problem. Aber es ist, wie gesagt, dieser preußische Ernst, der diesen Tag zu einem Totensonntag macht. Der November ist ja auch noch so grau und nebelig. Mhm. Und dann werden diese dunklen, roten Kerzen angezündet. Man meint fast, man ist in einem Krufti-Film, mhm. bloß dass die Krufti-Musik nicht dazu gemacht werden darf, also keine Musik- und Tanzveranstaltungen. Das widerspricht halt komplett religiösen, katholischen Feiern, wie wir sie gerade in Lateinamerika kennen, am Allerseelentag, im Umgang mit dem Friedhof, mit den Toten. Da haben wir eine komplett andere Kultur, die sicher nicht erst in Preußen entstanden ist, sondern schon von den alten Germanen stammt, wo dieser Totenkult mit viel größerem Ernst zelebriert worden ist und auch etwas Depressives hat.
Ja, ja. Was machst du denn am Totensonntag?
Totensonntag ist ja auch Sonntag in der katholischen Kirche. Und das Interessante ist, in der katholischen Kirche ist nach der neuen Liturgie ist das Königssonntag im Hinblick auf die Wiederkehr Christi, weil es ist auch der letzte Tag im Kirchenjahr. Und an diesem letzten Tag wird Christus als König gefeiert, als König, der wiederkommt und der sein Reich errichten wird mit der Apokalypse. Die Vorstellung ist ja im Christentum ganz fix. Sie hatten die Urchristen noch viel stärker, dass es ein persönliches Gericht gibt, wenn der einzelne Mensch stirbt, aber auch ein allgemeines Gericht, das zum Beispiel in jedem Requiem beschrieben wird. Dies ire, dies illa, saeclum et favilla. Tag des Zorns und Tag der Zehren wird die Welt in Asche kehren, wie Sibyl und David lehren. Weh, was wird der Arme sagen, welchen Anwalt sich erfragen, wenn der Richter kommt mit Klagen? Schamrot glühen meine Wangen, seh, da steh ich unbefangen, wenn der Richter kommt mit Klagen. Und ein großes Buch wird aufgeschlagen, treu darin ist eingetragen, alle Schuld aus Erdentagen. Das klingt erstmal ganz furchtbar und erinnert ein bisschen an die Sixtinische Kapelle, wo die Päpste gewählt werden, wo das Weltgericht dargestellt wird, wo Christus kommt und wir sehen unten die Seelen der in die Hölle steigenden und die anderen, die in den Himmel aufsteigen. Und zwar steckt da der Gedanke dahinter, dass wir am jüngsten Tag, wenn die Welt endet, und die Ewigkeit für alle beginnt, die Seelen ihre Körper in übernatürlicher Form wieder zurückbekommen. Das heißt, dass ein anderer Körper Es ist der gleiche, aber trotzdem ein anderer Körper, wie wir ihn vorher hatten. Und zwar in Anlehnung an Christus. Wir wissen ja, dass Christus nach der Auferstehung den Jüngern erschienen ist. Die hatten Schwierigkeiten, ihn zu erkennen. Aber er hatte noch die Wundmale an seinem Körper. Er konnte durch verschlossene Türen gehen im Evangelium. Und so stellt man sich eben auch den Körper vor, den wir wiederbekommen. Das heißt, aus den Gräbern werden auf wunderbare Weise von Gott die Körper wiederhergestellt, aber es sind immaterielle Körper, weil nach Vorstellung der klassischen Philosophie, aber auch des Christentums, die Seele ohne ihren Körper unvollständig ist. Und das wissen wir selber, deswegen ist der Tod auch ein schmerzlicher Prozess, weil die Seele ihren Körper verliert als Ausdrucksform. Und das wird im Requiem, in der Totenmesse der katholischen Kirche, beschrieben. Aber dann heißt es, schleudere mir nicht Fluch entgegen zu Christus, denn du bist für mich gestorben. Und wie du Maria Magdalena vergeben hast, der schweren Sünderin, so vertraue ich auch, dass du mir vergeben wirst. Und dann kommt ein bekanntes Stück, Pie Jesu Domine, Dona Eis Requiem. Gütiger Jesus, schenke ihnen diese ewige Ruhe. Das heißt, es endet ganz heftig aufgezogen, theatralisch, dieses Weltgericht. Und der Sünder steht schuldbefangen, die Wangen sind errötet vor Scham über seine Sünden. Aber dann kommt Christus, neben ihm steht Maria, die Gottesmutter, die Zuflucht der Sünder, die ihn bittet, doch mit dem Sünder Erbarmen zu haben. Trotzdem hat man die Liturgiereform vor ungefähr 40 Jahren abgeschafft, weil man gesagt hat, da haben die Menschen zu viel Angst und so weiter. Obwohl das eigentlich das ganze große Drama von Schuld, von Vergebung, von Gnade und der großen Liebe Gottes auch zum Sünder darstellt.
Ja, als ich dich gefragt habe, was du jetzt am Totensonntag machst, da habe ich ehrlich gesagt dich schon die ganze Zeit fragen wollen, weil wir haben jetzt erfahren, dass du das alles studiert hast, dass du dich wirklich gut auskennst. Aber ich habe die ganze Zeit immer diese Frage auf meiner Zunge gehabt, wie ist es denn bei dir selber? Hast du nicht selber auch mal Zweifel gehabt? Stellst du dir selber das ewige Leben so vor, ja, wie eigentlich?
Zweifel kommen immer wieder auf, aber mein Leben war von Anfang an, dadurch, dass ich im Katholizismus aufgewachsen bin, von einem tiefen Vertrauen zu der Vergebung und zur Liebe Gottes geprägt.
Das war von Anfang an da?
Das war von Anfang an da und auch keine Angst vor der Hölle, interessanterweise, obwohl man ja auch denkt, das gehört zum Katholizismus so dazu.
Ja.
Aber meine Eltern waren areligiös, aber meine Großmutter, zu der ich eine enge Verbindung hatte, eine tiefkatholische Frau, die sind noch in einen Graben gesprungen, wenn ein Auto gekommen ist. Sie war aber eine grundgütige Frau und Katholizismus war immer verbunden mit schönen Riten, mit diesen ganzen Heiligen, mit den Legenden, mit den Symbolen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sie ein einziges Mal gesagt hat, pass auf, dass du nicht in die Hölle kommst oder sonst was. Zu der Frage vielleicht noch, ich habe sie noch nicht beantwortet, weil ich so viel quassel. Tatsächlich ist der Totensonntag für mich Christkönigssonntag. Ich werde die Heilige Messe besuchen. Am Ende der Heiligen Messe findet traditionell eine Weihe an Christus den König statt, mit der Bitte, in der Gesellschaft christliche Werte wieder zum Leuchten zu bringen. Und da bin ich der Überzeugung, dass das uns auch helfen kann. Wir haben vorhin über Vergebung gesprochen, wie wichtig das ist für eine gesunde Gesellschaft, dass wir christliche Werte, und die kann auch jemand teilen, der selber gar nicht glaubt, wiederentdecken, um sozusagen das, was man den großen Geist des jüdischen christlichen Abendlandes nennt, wieder zum Leuchten zu bringen. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Moment.
Aber hast du nicht auch Todesangst oder Todesfurcht?
Ja, als Kind, das erste Wort, was ich sagen konnte, war Angst.
Nein, echt?
Doch. Selber weiß man das nicht. Meine Eltern haben das immer wieder erzählt. Ich war ein furchtbar ängstliches Kind. Vielleicht auch, weil ich nicht getauft war. Nein, meine Eltern haben mir verboten, mich taufen zu lassen. Die waren 68er, das waren Hippies. Wir sind
ja,
jeden
Sonntag
nur an FKK-Stränden rumgehüpft. Da war eine Taufe irrelevant. Und
ich bin übrigens auch nicht getauft gewesen als Kind. Ja. Und es gibt ja den Limbus. Das ist der Teil der Hölle. Das ist nicht richtig die Hölle. Das ist der Teil, wo die Kinder, die nicht getauft sind, die ohne eigene Schuld aus dem Paradies ausgeschlossen sind.
Ja.
Hattest du diese Vorstellung, dass du in den Limbus kommst?
Nein, das wusste ich gar nicht, dass es den Limbus gibt.
Ach,
das habe ich ja später in meinem Theologiestudium gelernt. Und Papst Benedikt war ja kurz davor, den abzuschaffen, was natürlich ein Papst nicht kann. Aber
der Limbus sollte abgeschafft werden.
Er sollte aus den Dogmen gestrichen werden. Also der hatte so Probleme mit dem Limbus für alle, die Benedikt verehrt haben, muss man sagen, er war auch nicht immer absolut fest in der Dogmatik verankert, obwohl er einer der besten Dogmatiker des 20. Jahrhunderts war. Also der Limbus, die Vorstellung, dass Kinder oder auch Heiden zum Beispiel, die nie von Christus gehört haben. Es haben Millionen Menschen in Lateinamerika gelebt, bevor die Spanier kamen und das Opfern von Kindern abgeschafft haben und Menschenopfer und das Christentum dorthin gebracht haben, um mal ein bisschen diese Kolonisationsdiskussion ein bisschen auf eine reale Ebene zu heben und einen Gegenpunkt zu setzen zu den Legenden, die unter anderem die Engländer verbreitet haben schon seit langem und die natürlich für unsere Woken eine ganz große Rolle spielen. Da haben ja auch die Theologen überlegt, was ist jetzt mit denen? Die können doch gar nichts dafür, dass sie nicht getauft sind und Christen sind. Und da hat man dann gesagt, die Lehre vom Limbus, die haben nicht den Vorteil, dass sie Gott schauen dürfen, diese übernatürliche Freude des Himmels. Sie haben aber auch nicht das Problem der Hölle, über deren Eingang steht, lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet, in Dante Alighieris Divina Commedia, das steht das ja über der Hölle, sondern sie leben in einem Zustand glücklichen Gleichmut. Ohne Höhen. Das heißt, als ob man dauernd auf Psychopharmaka wäre. Das gibt es ja so.
Also man ist nicht unglücklich im Leben.
Nein, man ist nicht unglücklich, weil man nicht darum weiß, was einem entgangen ist sozusagen. Die in der Hölle sind, die haben das Problem, dass sie die Pöna Sensus haben, für die spezielle Strafe haben, weil sie wissen, was ihnen entgangen ist, aber trotzdem in dem Hass auf Gott verharren. Eine ganz schizophrene Situation nach Vorstellung der Kirche. Das haben aber die Seelen im Limbus nicht, sondern sie leben in einer unschuldigen, permanenten Gleichmut, ohne Höhen und Tiefen. Sie sind einfach auf natürliche Weise glücklich. Wie immer man sich das vorzustellen hat. Es gibt ja Psychopharmaka für Leute, die psychische Probleme haben, die so ein bisschen die Höhen und Tiefen ausgleichen. Es gibt ja diese Probleme, dass man himmelhoch jauchzend ist und danach in eine tiefe Depression verfällt. Und diese Medikamente sollen angeblich so eine gleichmütiges Glück herstellen. Und so stelle ich mir den Limbus, also stellt sich die Kirche diesen Limbus vor.
Ja, aber dennoch war der Limbus gefürchtet. Zum Beispiel bei Antonio Vivaldi, der sehr schwächlich und kränklich war, hat man extra eine Nottaufe vorgenommen, eine provisorische Taufe, die rettete ihn davor, dass er, falls er stirbt, dass er dann ungetauft stirbt.
Ja.
Also das heißt, man hat schon Angst gehabt davor.
Ja, weil natürlich im Vergleich zur himmlischen Herrlichkeit ist der Limbus ja ein Abstellraum. Ne? Wenn man das vergleicht, wenn man die Relation hat. So. Die haben die Seelen im Limbus ja nicht, deswegen leiden sie auch nicht darunter, weil sie das Christentum nie gekannt haben. Während die Nottaufe dazu verhilft, dass alle Erbschuld vergeben ist, nur das sollte das Kind sterben, direkt in den Himmel kommen. Das heißt, direkt in das göttliche Glück, was natürlich tausendmal mehr Glück bedeutet als diese das gleichmäßige, natürliche Glücklichsein der Seelen im Limbus. Meine Mutter ist zum Beispiel im Krankenhaus, weil sie auch so ein schwächliches Kind war, das war 1944, ne, man hat auch gar nicht viel Medikamente gehabt, ist sie auch notgetauft worden. Das war so üblich und eigentlich ist das auch noch so vorgesehen, dass eine Nottaufe stattfindet, die übrigens jeder spenden kann. Der muss nicht mal Christ sein. Das heißt, auch ein Atheist, der aber tun möchte, was die Kirche immer getan hat, stellen wir uns mal den Fall vor, kann die Taufe gültig spenden, wenn er die richtige Formel benutzt und Wasser hat dazu. Das heißt, die Materie und Form müssen stimmen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und Wasser über den Kopf schütten. Und er muss, selbst wenn er nicht an Gott glaubt oder nur demjenigen Menschen helfen will, dass der getauft wird, dann ist das gültig, weil die Gültigkeit von Sakramenten ist nicht vom Glauben des Spenders abhängig. Weil die Sakramente so heilsnotwendig sind, wollte man das nicht von menschlichen Unpässlichkeiten und menschlichen Fehlern abhängig machen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Hast du denn eine Vorstellung von dem ewigen Leben oder vermeidest du die?
Nein.
Ich sage ganz ehrlich, ich vermeide sie. Ich denke gar nicht so viel drüber nach.
Tatsächlich, meine Vorstellung ist kindlich, das muss ich gestehen hier. Ich habe wirklich die Vorstellung, dass ich zum einen die Menschen wieder sehen werde, die mir vorausgegangen sind. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich meinen Partner nicht wieder treffen werde. Deswegen möchte ich unbedingt, dass er auch in den Himmel kommt. Wir sind Gott sei Dank beide sehr religiös und gläubig, sodass ich mit der Hoffnung verbinde, dass wir uns da wieder sind in einem noch glücklicheren Zustand. Dass ich meine Eltern...
So stellst du dir das vor?
Ja, also nicht wie wir hier jetzt sitzen, aber so, dass das in der himmlischen Herrlichkeit ohne all diese Mängel ist, dass ich mich nicht mehr aufrege über die Zahnpastatube, die er nicht zugemacht hat, all das ist weg, sondern es ist sozusagen das Glück der Liebe in potenzierter Form. Und es gibt sogar diese eine Stelle, stark wie der Tod ist die Liebe. Aha. Das heißt, die Liebe dauert fort in der Ewigkeit. Auch ein Wort aus der Heiligen Schrift. Und die großen Theologen sagen immer, Es gibt ja die drei Kardinaltugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Hoffnung und Glaube enden irgendwann, weil die Hoffnung ist zu Ende, weil ich als vollkommene Glück erreicht habe. Der Glaube ist zu Ende, weil ich Gott sehen kann. Ich muss nicht mehr glauben. Aber die Liebe kann bis ins Unendliche wachsen, sagt Thomas von Aquin. Das ist das Wunderbare an der Liebe. Sie hat kein Limit. Sie ist limitlos. Sie kann ins Unendliche steigern und damit auch das Glück der Glückseligkeit, das ist natürlich die Liebe zu Gott als allererstes, aber auch zu seinen Geschöpfen. Und ich muss gestehen, dass ich sogar die Hoffnung habe, dass ich unseren Hund, der 9 Jahre mit uns zusammengelebt hat, dass der mir auch schwanzwedelnd entgegenkommt und mich begrüßt.
Was hältst du denn von dem Wort von Ernst Bloch, der gesagt hat, er wäre neugierig auf den Tod?
Das ist richtig. Das ist bei uns allen so, dass es ein einmaliges Erlebnis ist im Endeffekt. Dass da natürlich etwas bleibt, dem wir uns überraschen lassen können. Dass uns natürlich auch wie alles Unbestimmte, alles Unsichere auch ein Stück weit Angst macht. Aber die Angst ist bei mir im Laufe meines Lebens zunehmend verschwunden. Und zwar hat da bei mir dazu beigetragen, mein Studium der Metaphysik, der klassischen Metaphysik bei dem großen Philosophen und Theologen Thomas von Aquin. Thomas sagt nämlich, wenn Gott das absolute Sein ist und du kontingentes Sein bist, vergängliches Sein, dann ist alles, was passiert, ohnehin nur möglich, weil Gott es zulässt und weil es in der Ewigkeit schon geschehen ist, sozusagen. Es gibt ja für die Ewigkeit kein Nacheinander. Das heißt, es ist alles schon passiert in der Ewigkeit, sodass du keine Angst haben musst, dass irgendwas passieren könnte. Ich weiß, das ist für jemanden, der in der Zeit lebt und in der Materie lebt, schwierig nachzuvollziehen, weil das zwei Elemente sind, die eben sehr verschieden voneinander sind. Aber dieser Gedanke der Prädestination, der Vorherbestimmung und dass wir am Ende, wie Luther sagt, um mal die Protestanten hier nicht so schlecht dastehen zu lassen, dass wir am Ende vor Gott alle Bettler sind. Am Ende sind wir alle Bettler, war einer der letzten Sätze, die Luther gesprochen hat. Dieses Wissen darum unglaublich entlastend ist und befreiend, dass diese Angst auch wegfällt.
Das sollte gleich ein Hinweis sein auf dein Buch. Du hast ein Buch geschrieben über Thomas von Aquin und das hat dir geholfen. Das hat dir eine Gewissheit verschafft, wie du mit dem Tod und mit dem Leben umgehst.
Ja, das ist richtig. Dieses Buch ist eine Frucht langjähriger Forschung. Das heißt, ich habe schon in der Schule angefangen, da war ich vielleicht 16, mir auf Latein die Summa Theologiae des heiligen Thomas zu kaufen und habe da schon drin gelesen und studiert. Mit 16, ja. Deswegen war mein Lieblingsfach in der Schule Latein und ich habe auch Abitur gemacht in dem Latein-Leistungskurs. Habe später sogar noch Vorlesungen auf Latein gehalten im Vatikan. Und wenn man sich mit mittelalterlicher Philosophie beschäftigt, die Originalwerke sind ja alle auf Latein, hat es sich nur angeboten, auch Texte auf Latein zu verfassen. Ich habe, bevor ich dieses letzte Buch geschrieben habe, was eine Vorstellung des Thomas von Aquin in allgemeinverständlicher Sprache ist, habe ich auch ungefähr, ich will jetzt mich nicht hier brüsten, aber es war eine Zeit, wo ich zwischen Fußnoten gelebt habe, habe ich ungefähr 100 streng wissenschaftliche Studien zu Thomas von Aquin veröffentlicht, was mir natürlich auch geholfen hat, der jemals jüngste Professor der päpstlichen Thomas-Akademie zu werden. Normalerweise wird man da erst ab einem gewissen Alter berufen. Ich hatte das Glück, dass ich war damals, glaube ich, 35, als ich diese ehrenvolle Auszeichnung bekommen habe, weil ich eben schon so unglaublich viel dazu publiziert hatte und es in Deutschland in meiner Generation gar keinen gab, der sich damit ausgekannt hat.
Hast du denn das Gefühl, dass du ein Außenseiter bist mit deiner Vorstellung?
Ja, das war das Gute an meinen Hippie-Eltern. Eine Devise war immer, wenn ich gesagt habe, die anderen, die haben von der Fernsehsendung erzählt, warum haben wir keinen Fernseher? Haben meine Eltern immer gesagt, wir sind nicht wie die anderen. Das hat mir damals enorm geholfen, darauf überhaupt keinen Wert zu legen, sondern mein Ding zu machen. Und das wirkt sich bei mir heute auch auf Psychoweise aus. Das heißt, ich war jetzt in Rom, das war sehr schön, aber es waren so viele Menschen auf einer Stelle, dass ich da so eine Art Klaustrophobie bekommen habe. Ich bin jetzt nicht ausgeflippt, aber so innerlich hatte Schwitzen angefangen. Das ist vielleicht ein Ausdruck dessen, dass man Schwierigkeiten hat, in der großen Herde mitzulaufen. Vielleicht auch meine Biografie geprägt hat. Ja. Dass ich überall, wo ich war, rausgeflogen bin.
Aber kannst du trotzdem für die Herde, sozusagen für die anderen, ein paar zusammenfassende Schlussworte auf Latein, aber vielleicht auch auf Deutsch sagen über das Leben und über das Sterben, auch im Sinne von Augustinus? Oder ist es zu einfach?
Nein.
Ich würde das gerne als Schlusswort abbringen.
Es gibt den schönen Satz, der Tod beendet nicht das Leben, sondern er verändert es. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir wieder den Blick auf die Größe des Lebens richten, aus einer Kultur des Todes weggehen, die unsere Zeit prägt, die unseren Materialismus prägt, und das Wunderbare des Lebens wiederentdecken. Und dann verliert der Tod seine Schrecken, weil wir wissen, das Leben, das wir jetzt leben, ist nur ein Vorgeschmack des Lebens, das uns in der zukünftigen Welt hervorleuchtet und wo wir schon immer einen kleinen Vorgeschmack haben. Jedes Mal, wenn wir etwas Schönes, Gutes und Wahres bewundern, ist das ein Vorgeschmack des absolut Schönen, Wahren und Guten, in dem wir dann geradezu baden dürfen, mit dem wir fast identisch werden.
Das ist ein kleiner Vorgeschmack in für Menschen erträglicher Dosis, denn die ganze Größe könnten wir gar nicht aushalten. Ja. Das ist so, als würden wir in einem Theater sitzen, gleich geht der Vorhang auf und man sieht schon diesen kleinen Lichtschein unter dem Vorhang.
Ja. Und der kleine Lichtschein macht uns schon glücklich.
Und das ist der Vorschein des Göttlichen.
Da muss ich nichts mehr hinzufügen, wunderbar.
Ach Mensch, ich habe zu danken. Lieber David, das war ein wunderbares Gespräch, ausgerechnet am Toten Sonntag. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und hoffe, ich habe die Leser nicht totgequatscht, die Zuhörer nicht totgequatscht.
Ja. Okay, schönen Dank nochmal. Ciao, ciao.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in der Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag neu um 15, 21 und nochmal um 23 Uhr. Die Folgen werden archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn es Ihnen gerade passt. Es muss ja nicht der Toten Sonntag sein. Das war es in diesem Fall. Die erste Ausstrahlung erfolgte just am Toten Sonntag und der Toten Sonntag war auch unser Thema. Ich habe darüber mit David Berger gesprochen und ich kann sagen, dass ich selten ein Gespräch hatte, das dermaßen tiefgehende Fragen mit so einer Leichtfüßigkeit gestreift hat, in einer Lockerheit, die man nun am Toten Sonntag nicht gerade erwartet. Ich möchte noch einmal auf sein neues Buch hinweisen, Thomas von Aquin, Leuchtturm des Abendlandes. Wenn Sie ins Inhaltsverzeichnis schauen, sehen Sie, dass gleich das erste Kapitel Heiligkeit der Intelligenz heißt. Na, das könnte doch was sein für die anspruchsvollen und intelligenten Hörer vom Kontrafunk, zumal sie nun einen Eindruck nicht nur von der Intelligenz von David Berger gewinnen konnten, sondern auch von seiner angenehmen Art, Dinge, die wir nicht verstehen, aber glauben können, verständlich und glaubhaft darzustellen, so, dass man spürt, dass da jemand nicht nur mit Köpfchen, sondern auch mit dem Herzen spricht. Zum Ausklang hören wir das berühmte Stück Air on a G-String von Johann Sebastian Bach, das gerne zum Toten Sonntag serviert wird. Ich habe eine vergleichsweise leichtfüßige Version von David Garrett ausgewählt, weil die gut zu dem Stimmungsbild passt, das David Berger uns vom Toten Sonntag gezeichnet hat. Schon ernst und bedacht, aber nicht trübsinnig. Ich danke fürs Zuhören und verabschiede mich herzlich. Ihr Bernhard Lassahn.